Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher.
Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Seit heute sitzen wir wieder im Lockdown. Gründe dafür sind einerseits die hohen Inzidenzzahlen und andererseits auch die Auslastung der Spitäler. Was das alles für alle Patienten bedeutet, in Blickrichtung verschobener Operationen und auch wie das Personal durch diese Krise kommt, das möchte ich heute mit Frau Dr. Alexandra Kofler besprechen. Sie ist die ärztliche Leiterin bei den Tirol-Kliniken. Herzlich willkommen.
Grüß Gott, danke für die Einladung.
Ich möchte vielleicht noch erklären, warum wir beide ohne Maske dastehen. Wir sind also mit Maske zu unserem Arbeitsplatz gekommen. Das ist ja im Lockdown möglich und wir versuchen, den Abstand zu halten, sind aber auch geimpft, genesen und getestet. Also ohne genesen, Sie sogar noch mit genesen. Ja, genau. Also wir erfüllen die 3Gs sozusagen. Frau Dr. Kofler, ich hätte gerne mit Ihnen besprochen, nachdem es so dramatische Meldungen gegeben hat aus Salzburg von den Intensivstationen und auch aus Oberösterreich, hätte ich gerne noch einmal mit Ihnen besprochen, wie angespannt ist denn die Lage jetzt in Innsbruck auf der Klinik?
Ja, sie ist sehr ernst. Wir haben in unseren Stufenplänen, die wir ausgearbeitet haben, die wir auch täglich irgendwie revidieren, weil im Hintergrund wird ständig herumgeschoben und getan, damit möglichst viele Patienten, eben auch Non-Covid-Patienten, behandelt werden können, sind wir noch in einem Bereich, wo es geht. Aber wenn die Zahlen weiter so steigen, dann kommen wir auch in einen kritischen Bereich. Also bei uns sind bereits OP-Säle fix gesperrt, Operationen sind bereits abgesagt. Und Intensivplätze sind nicht frei, aber sind noch Kapazitäten vorhanden, um Notfälle aufnehmen zu können.
Wenn Sie sagen, Notfälle könnte man noch aufnehmen, dann würde ich zuerst gern darauf eingehen, inwieweit tauschen denn die Spitäler sich aus, die Kliniken, wenn also tatsächlich so ein Notstand entsteht wie in Salzburg oder in Oberösterreich, kann da Innsbruck noch aushelfen?
Ja, das wird natürlich, ist schwierig und knapp. Weil in Tirol sind wir seit langem, einfach seit Anbeginn dieser Covid-Welle, also schon von der ersten ab, in ständigem Austausch untereinander. Das heißt, alle ärztlichen Direktorinnen Tirols tauschen sich regelmäßig, jetzt wöchentlich wieder, aus im Bereich auch mit der Landesrätin für Gesundheit. Und was die Intensivstationen betrifft, gibt es sogar eigene Intensivkoordinatoren. Das sind zwei Intensivmediziner unserer Klinik, die quasi autorisiert sind, für das ganze Land die Intensivkapazitäten zu koordinieren. Die sind in täglicher Abstimmung. Ich denke, da sind wir in Tirol sehr gut aufgestellt. Sehr viel Luft nach oben ist da nicht mehr.
In Tirol und österreichweit tauscht man sich auch aus, nehme ich an.
Ja, die sind natürlich auch österreichweit gut vernetzt und wissen um die Probleme, die die Nachbarländer haben, selbstverständlich.
Jetzt ist eine große Diskussion ausgebrochen, wer auf der Intensivstation liegt und auch wer sozusagen Risikopatient ist und dann am Ende sogar damit rechnen muss, an Covid zu versterben. Jetzt haben wir einen Anstieg bei den Covid-Toten. Sind es nach wie vor die älteren Patienten, die der Krankheit erliegen?
Nein, wir sehen ganz deutlich, dass diese Durchimpfungen, die sehr früh bekommen haben in den Altenheimen, sehr gut schützen. Also wir haben kaum noch sehr alte Menschen, die an Covid erkranken. Es sind jetzt leider mehr sehr, sehr junge Menschen oder auch in unserem Alter Menschen, die doch sehr schwer erkranken. Und vor allem auf den sogenannten Normalstationen steigen die Zahlen drastisch an. Und wenn man weiß, wie diese Krankheit verläuft, also dass es plötzlich kippen kann, dann ist es schon eine dramatische Entwicklung.
Jetzt haben viele sich impfen lassen und zählen auf den Impfschutz. Es scheint auch bewiesen zu sein, dass es ja auch hilft. Man sieht das sehr deutlich, das sagen sie ja immer wieder. Aber jetzt ist die große Diskussion wegen dem dritten Stich. Wie lange hält der Impfschutz? Was würden Sie denn raten den Menschen, wann sollen sie denn zum dritten Stich antreten?
Ja, ehest möglich, so wie es jetzt auch das nationale Impfgremium empfiehlt. Wir sehen einfach, dass diese Delta Delta-Variante einfach um ein Vielfaches ansteckender ist als der ursprüngliche Typ. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass ein früheres Auffrischen hilfreich ist.
Das ist so 4, 5, 6 Monate, ja, würden Sie meinen?
Ja.
Und nicht, wie von der Politik ursprünglich angenommen, hat genau. Man ja mal 12 Monate, genau. Da waren es 9.
Genau.
Jetzt sind wir bei 7, also Sie würden meinen, sogar nach einem halben Jahr. Hängt ein bisschen vom Impfstoff ab, oder?
Ja, das ist das eine, aber auch natürlich, wie man sich bewegt, wo man ist. Also wenn man sehr, sehr viel in der Natur ist, wenig Kontakt hat, wenig Partys besucht, dann ist man wahrscheinlich etwas weniger gefährdet. Aber grundsätzlich wäre ich für eine frühere Impfung, ja.
Die Herzspezialisten und auch die Krebsspezialisten haben auch aufgeschrien und gewarnt und haben sogar gemeint, dass manche Patienten nicht mehr ordnungsgemäß oder state of the art behandelt werden können. Wie sieht denn das in Innsbruck aus?
Also noch können wir das gerade, aber wir sind wirklich ganz knapp an der Schwelle. Also wenn die Intensivkapazitäten, und um die geht's ja da im Wesentlichen, weil die werden nach einem größeren Eingriff einfach gebraucht, wenn die weiter ausgelastet sind mit auch Covid-Patienten, dann wird's wirklich sehr knapp. Ich denke, wichtig ist, dass die Menschen trotzdem Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen, trotzdem sich in ärztliche oder ärztlichen Rat suchen, damit man nicht so wie in der ersten Welle, also das Krankenhaus komplett meidet oder den Arztbesuch komplett meidet und dann womöglich etwas übersieht. Also darin liegt auch eine Gefahr.
Was bei uns in der Redaktion immer wieder aufschlägt, sind Covid-Patienten, die zwar nicht bei Ihnen im Spital landen, aber die sozusagen mit einem positiven Ergebnis nach Hause geschickt werden und die eigentlich nicht wissen, wie man Covid behandelt. Also da fühlen sich einige offenbar sehr allein gelassen. Was ist denn mit einer Therapiemöglichkeit? Was schlägt denn am ehesten an?
Ja, es sind ja Medikamente in Diskussion oder im Zulassungsprozess. Nur wir wissen noch nicht, wann sie tatsächlich dann zugelassen sind und wie wirksam sie tatsächlich sind und welche Nebenwirkungen sie haben. Das heißt, da sind noch zu viele Fragezeichen. Also das Einzige und das Beste, was man anbieten kann, ist bis jetzt wirklich die Impfung, also vorbeugen. Und das heißt ja auch nicht, weil das wird ja dann auch immer wieder gefragt, naja, wenn ich geimpft bin, so quasi, dann bin ich total safe und dann kann mir gar nichts passieren, dann kann ich auch Partys besuchen. Das ist natürlich nicht so. Eine Impfung kann nur leisten, dass die Gefahr, schwer zu erkranken, wirklich gebannt ist. Also, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann in die Klinik müssen oder gar auf die Intensiv oder gar versterben, verschwindend gering wird. Aber die Erkrankung können sie natürlich trotzdem kriegen. Deswegen normalerweise Maske und Händehygiene, das wird uns noch sehr, sehr lange begleiten.
Da muss man die Leute auch ein bisschen in Schutz nehmen. Das hat die Politik ausgesprochen, nicht nur suggeriert, dass eben die Pandemie vorbei sei, dass man eben mit der Impfung, dieses Narrativ rund um die Impfung war sehr viel zu hoch angesetzt, oder? Würden Sie das nicht auch meinen?
Ich glaube, dass die Schwierigkeit in dieser Pandemie ist generell, dass wir mit unglaublich vielen Daten, Meinungen überflutet werden. Und in meinen Augen ist es vor allem auch eine Schwierigkeit, wenn ein wissenschaftlicher Disput, ein medizinisch-wissenschaftlicher Diskurs in der Öffentlichkeit ausgetragen wird, weil das ist was Normales. Also wenn es neue Therapien gibt, wenn es viele Fragezeichen gibt, dann müssen die Mediziner miteinander diskutieren, müssen das wissenschaftlich abhandeln. Wenn das aber jetzt auf die Laien sozusagen trifft, wie soll ich denn das beurteilen als Laie? Das wäre, wenn Sie mir jetzt sagen, was ich irgendwas über die Börse, da kann ich Ihnen glauben oder nicht glauben, ich habe keine Ahnung. Und das hat zu so großer Verunsicherung geführt. Und ich denke, das ist das, worunter die Menschen jetzt leiden, dass einfach nicht mehr wissen, was ist denn jetzt wahr oder was ist nicht wahr. Und das, glaube ich, ist das Problem unserer Zeit, dass wir zu viele Informationen haben, die noch unausgereift sind, aus allen möglichen Ecken kommen und schwierig ist. Wo ist denn jetzt die Wahrheit?
Was wirklich sehr erstaunt ist als Laie, ist ja das, dass wir letztes Jahr die Situation hatten, dass 0% der Menschen geimpft waren und unser Richtwert war ständig diese 50, ja, die 7-Tages-Inzidenz von 50, und da haben auch durchaus Mediziner Alarm geschrien und haben eben davor gewarnt, dass die Intensivstationen völlig überlastet sind. Nun haben wir das Zigfache an Inzidenz. Hat man damals das falsch eingeschätzt von den Seiten der Mediziner, die damals schon gesagt haben, Hilfe, unser Krankenhaussystem wird das nicht tragen können?
Erstens mal hat man damals natürlich auch noch nicht so viel gewusst über dieses ganze Geschehen. Man hat ja sehr, sehr viel gelernt jetzt. Und zweitens war damals noch die Strategie, wir müssen wirklich Betten frei halten für Corona. Das heißt, die mussten wirklich runterfahren, echt frei halten. Dieses Regime haben wir total verlassen. Das bedeutet natürlich einen immensen Aufwand im Hintergrund. Das bedeutet eine große Belastung für alle Mitarbeiter, weil ich heute nicht weiß, naja, vielleicht brauche ich morgen 2 Intensivbetten und wie mache ich denn das? Also wir sind ganz maximal flexibel geworden. Dadurch können wir aber auch Non-Covid-Patienten in größerer Anzahl weiter behandeln. Es ist eine andere Strategie jetzt als damals.
Und ist es so, dass man damals diese 50, die hat man also, da hat man sich mehr an Deutschland orientiert. Das Robert-Koch-Institut hat die 50 vorgegeben und damit hat Österreich das angenommen. Gibt es so eine Zahl, wo Sie sagen, da wird es dann wirklich jenseits von Gut und Böse?
Naja, jetzt hat man sich an den belegten Intensivbetten orientiert. Das ist schlicht und einfach eine Realität, weil wenn ich von meinen 68 Intensivbetten 38 mit Covid-Patienten bin, dann ist ganz klar, dann kann ich andere Dinge nicht mehr tun. Das heißt, das ist immer so ein Miteinander, das hängt alles zusammen. Und die Orientierung an den Intensivkapazitäten, denke ich sicher, ja, ist auch nur eine Krücke.
Also das ist sozusagen jetzt eine Umorientierung. Man schaut jetzt mehr auf die Intensiv- und weniger eigentlich auf die Zahl der neuen Inzidenzen. Dennoch werden sie uns jeden Tag präsentiert. Und was halten Sie denn davon, dass werden immer die Zahl der neuen Infektionen publiziert, aber nie die Anzahl der Tests? Wir machen ja heuer das zigfache an Tests wie letztes Jahr. Klar, dass die Inzidenzen steigen. Sollte man das nicht einmal in Relation setzen?
Hängt natürlich zusammen. Je mehr ich teste, desto mehr werde ich herausfiltern. Und das ist ja auch der Sinn des Testens, nicht? Dass ich jemanden herausfischen kann, der positiv ist. Und die Testweltmeister, die werden dann auch höhere Zahlen haben als jene, die, wenn ich nicht hinschaue, dann weiß ich es nicht, ne? Dann merke ich erst, wenn jemand krank ist, ja.
Aber man schaut also nicht hin und hat weniger Inzidenzen. Aber wie sinnvoll ist es denn? Wir schaffen das offensichtlich ja nicht. Wir können nicht zigtausende Menschen testen. Es ist jetzt die 1450 völlig überlastet. Es sind die Wartezeiten auf die PCR-Testergebnisse immens lang. Contact Tracing funktioniert schon seit Monaten nicht mehr. Also würden Sie ein Ändern der Teststrategie vorschlagen?
Das kann man dann machen, wenn die Bevölkerung in einem hohen Maße durchgeimpft ist. Ich glaube, dann kann man in diese Richtung gehen und kann sagen, na okay, wir machen es jetzt so, dass wir eher symptomatische Menschen testen, um zu schauen, eine Diagnose zu stellen, ist es nun Covid oder ist es was anderes? Wir haben ja andere Dinge auch, die Influenza ist ja auch wieder da. Mhm. Aber solange die Impfquote so niedrig ist, wird uns wahrscheinlich nichts anderes bleiben.
Wie hoch muss sie denn sein, die Impfquote?
Wunderbar wäre es, wenn wir alle durchgeimpft wären.
Nicht? Also die 100%.
Das wäre natürlich ganz toll. Ich meine, wenn Sie schauen, Pocken geimpft wurde radikal durch. Und wo haben wir die Pocken noch? In Südmadagaskar. Ansonsten ist das eigentlich nicht mehr real in unserem Leben. Und vielleicht kann die Impfpflicht das erwirken, ja.
Sind Sie eine Freundin der Impfpflicht?
Nein, ich bin überhaupt keine Freundin von solchen Pflichten. Ich, auch in meiner Funktion als ärztliche Direktorin spreche ich sehr ungern Weisungen aus. Das ist immer so das letzte Mittel, wenn der Hut so brennt, dass man keine andere Chance mehr sieht und ich fürchte, er brennt.
Frau Dr. Kofler, vielen Dank für den Besuch ins Studio und alles Gute Ihnen und auch den MitarbeiterInnen in der Tirol-Klinik.
Dankeschön.
Danke. An Österreichs Schulen war heute völlig unklar, wie viele Schülerinnen und Schüler tatsächlich zur Schule kommen werden. Diese Pattsituation war entstanden, weil einerseits Bildungsminister Heinz Fassmann meinte, die Schulen bleiben offen und Bundeskanzler Alexander Schallenberg betonte und appellierte an die Eltern, dass sie die Kinder zu Hause lassen sollen. Was das für die Eltern heißt, das möchte ich heute mit Christoph Drexler besprechen. Christoph Drexler ist der Präsident des Bundeselternverbandes. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Drexler, haben Sie schon einen Eindruck, wie sich das Schulleben heute an Tirols Schulen gestaltet hat? Wie viele Schülerinnen und Schüler sind denn gekommen, um am Unterricht teilzunehmen?
Also wir sind selber sehr gespannt auf die Zahlen, weil uns das auch noch schwerfällt einzuschätzen. Es sind in den letzten 2,5 Tagen die Messenger-Dienste, sei es jetzt WhatsApp, Signal, Schoolfox, was immer da verwendet wird, wirklich von Nachrichten zum Teil übergegangen. Die Eltern haben heiß diskutiert, weil sie die Frage sehr beschäftigt hat, was tun sie jetzt in dieser schwierigen Situation. Unser Eindruck ist schon, dass deutlich mehr Eltern als in den vergangenen Lockdowns ihre Kinder auch an die Schule schicken werden. Aber es gibt natürlich auch viele Eltern, die überlegen, die Kinder auch zu Hause zu lassen, haben dann allerdings die Befürchtung, dass sie halt dort doch deutlich schlechter betreut werden. Es ist eine spannende Geschichte.
Und quantifizieren kann man es heute schon? Ist es so, dass es eine Drittel-Drittel-Drittel-Geschichte ist? Also ein Drittel ist unentschlossen und wartet erst einmal ab, die anderen sind dafür, dagegen? Oder kann man es irgendwie ein bisschen eingrenzen?
Ja, das ist wirklich noch ganz schwierig. Vielleicht, ja, Drittel-Drittel-Drittel könnte hinkommen, aber das ist eine sehr gewagte Schätzung und ich würde mich auch nicht wundern, wenn ich da auch ein schönes Stück daneben liege. Das wird sich zum Teil, denke ich, auch wirklich erst in den nächsten Tagen auch herauskristallisieren, weil viele Eltern jetzt auch einmal und auch die Jugendlichen selber, bei den älteren Jugendlichen entscheiden das ja meistens die Jugendlichen selber de facto. Ist ja auch sinnvoll so, die sind ja auch schon, mit 16 darf man wählen, warum sollen die nicht selber entscheiden, ob sie dann in die Schule gehen oder zu Hause bleiben in dieser Situation. Da ist natürlich oft der Fall, dass die einmal jetzt schauen, was passiert jetzt eigentlich, wie schaut es auch aus, wie viel Betreuung bekommen sie zu Hause, also wie viel an Materialien wird auch für zu Hause zur Verfügung gestellt, wie viele andere Kinder, Jugendliche gehen in die Schule oder bleiben zu Hause und dann kann sich die Entscheidung durchaus auch noch ändern. Und was auch noch dazu kommt, dass es durchaus auch Schülerinnen und Schüler geben wird, die an manchen Tagen in die Schule gehen und an manchen Tagen zu Hause bleiben, weil sie ja auch schon aus vergangenen Lockdowns wissen, dass die Betreuung unterschiedlich gut funktioniert in einzelnen Fächern. Und dann werden sie halt zum Teil auch so entscheiden, wenn an dem Tag halt sehr viele Fächer sind, wo die Betreuung, der Unterricht in der Schule deutlich besser ist als zu Hause, ihrer Einschätzung nach, dann gehen sie eher in die Schule. An anderen Tagen bleiben sie vielleicht zu Hause, um eben auch ihren Beitrag zur Bewältigung der Pandemie zu leisten. Das wollen ja auch die meisten Eltern und Jugendlichen, die sind da durchaus sehr engagiert. Aber es ist halt eine schwierige Entscheidung. Also die Jugendlichen und auch die Eltern sind halt wirklich ein bisschen vor die Entscheidung, ja, wenn man es pessimistisch sieht, könnte man sagen, zwischen Pest und Cholera gestellt. Wenn man es optimistisch sieht, kann man sagen, wir haben auch eine Entscheidungsmöglichkeit bekommen, das gibt uns auch Freiheit. Und so ist auch emotional zwischen diesen Polen bewegen sich die Eltern.
Man muss natürlich sagen, dass das für die Schulen und für die LehrerInnen ein Höchstmaß an Flexibilität abverlangt. Und das sind natürlich sehr, sehr schwierige Zeiten. Andererseits muss man auch sagen, dass die Eltern und die Schüler sehr viel in Kauf genommen haben, um Präsenzunterricht möglich zu machen. Man hat die Maskenpflicht, die war ja auch zu Beginn, als sie eingeführt wurde, sehr strittig. Auch an den Schulen war das strittig, inwieweit das für die Kinder auch Schäden verursachen kann. Kosten-Nutzen ist abgewogen worden. Also man hat diese Maskenpflicht dann auch in Kauf genommen. Man lässt sich testen. Keine andere oder kaum eine andere Bevölkerungsgruppe ist so stark getestet wie die Schüler. Aber vertraut man dem doch nicht ganz seitens der Eltern, weil die Unsicherheit so groß ist? Oder wie würden Sie das einschätzen?
Ich denke, die meisten Eltern vertrauen diesem System durchaus. Die Unsicherheit, natürlich mit Ausnahmen, ja, also natürlich haben wir auch bei den Eltern die ganze Bandbreite, die wir halt sonst in der Bevölkerung haben. Die Unsicherheit kommt nicht so sehr daraus, dass man jetzt diesem Testsystem nicht mehr vertraut und den Sicherheitsmaßnahmen, sondern die kommt vor allem daraus, dass es eigentlich eine Doppelbotschaft gegeben hat an die Eltern. Also einerseits die Botschaft, an der Schule findet der eigentliche Unterricht statt, Als gute Eltern will man dann, als guter Vater, als gute Mutter möchte man, dass das Kind natürlich einen guten Unterricht bekommt und tendiert daher dazu einmal, wenn man das anschaut, das Kind in die Schule zu schicken. Auf der anderen Seite war die Botschaft, lasst doch die Kinder, wenn es geht, zu Hause. Und das verursacht eigentlich die Unsicherheit, weil man eigentlich dann als Vater, als Mutter vor die Wahl gestellt ist, entscheide ich mich jetzt eher dafür, eine gute Mutter, ein guter Vater zu sein, oder entscheide ich mich dafür, ein guter Bürger, eine gute Bürgerin zu sein? Und das ist halt keine sehr angenehme Position, in der man sich da als Eltern, als Vater, als Mutter befindet.
Hätten sich die Eltern gewünscht, dass es eine klare Ansage gibt?
Ich denke, viele Eltern hätten sich das gewünscht. Aber es gibt natürlich auch Eltern, die sagen, ja, eigentlich ist es ja gut jetzt so, jetzt kann ich auch selber entscheiden.
Jetzt muss man sagen, dass die Inzidenzzahlen bei den SchülerInnen doppelt so hoch sind wie in der Restbevölkerung. Man muss aber auch sagen, dass die Schüler ja enorm viel getestet werden, nämlich dreimal die Woche. Jetzt könnte man sagen, die Schule ist ein sehr, sehr sicherer Ort, weil ja zuletzt waren 0,1% der Schüler PCR positiv und auch in den letzten Monaten waren es eigentlich sehr, sehr wenige Fälle. Aber in dieser Bandbreite von eben Verunsicherung bis sicherer Ort, wie schätzen denn Sie die Schule ein? Ist es ein sicherer Ort?
Ich denke, da pendeln wir ja jetzt seit Monaten eigentlich zwischen diesen beiden Zuschreibungen hin und her. Die einen sagen, Sie haben es ja gerade beschrieben, ich muss es nicht wiederholen. Und ich denke halt, die Wahrheit ist irgendwo dazwischen. Es ist einerseits wirklich ein sicherer Ort, weil wirklich, also es gibt so gut wie keinen Bereich, wo so intensiv getestet wird und auch so konsequent, so regelmäßig. Und auf der anderen Seite lässt sich auch nicht verleugnen, dass die Inzidenzzahlen an den Schulen gerade in den letzten Wochen auch gestiegen sind und hoch sind. Allerdings, auch da muss man wieder dazu sagen, wenn es dann Leute gibt, die sagen, ja, und daher wissen wir, das ist ein extrem unsicherer Ort, wo viel getestet wird, wird halt auch mehr gefunden. Also natürlich, wenn wir jetzt die Schülerinnen und Schüler alle in einen strengen Lockdown nach Hause schicken, natürlich fallen dann die Inzidenzen, weil ja auch plötzlich die ganzen Tests wegfallen. Mhm. Und das darf man dann auch nicht vergessen. Also die Wahrheit, denke ich, ist irgendwo dazwischen. Es ist weder ein völlig sicherer Ort, noch ist es ein völlig unsicherer Ort. Ich glaube, auch deswegen machen sich die Eltern die Entscheidung nicht leicht. Ja, und ich denke, es bleibt uns ja auch gar nicht recht viel anders übrig, als das jetzt so zu nehmen, wie es ist, und nach bestem Wissen und Gewissen zu entscheiden. Und ja, je nachdem, man hat ja jetzt auch schon Erfahrungen gemacht in den letzten Lockdowns, wie gut das ging oder nicht ging, wie sehr mein Kind damit gut zurechtgekommen ist oder nicht so gut zurechtgekommen ist. Ich kenne beides auch aus eigener Erfahrung. Von daher kann ich jede Entscheidung, die da getroffen wird, verstehen. Und ich glaube, die Eltern nehmen diese Entscheidung ernst und treffen dann auch halt bestmöglich eine Entscheidung. Und man soll, denke ich, das ist schon auch wichtig, da den Eltern jetzt auch nicht unnötig Druck machen. Und dann, weil das haben wir auch in den vergangenen Lockdowns erlebt, dass es dann schon auch dort und da, nicht flächendeckend, aber dann auch mitunter Schulleiterinnen Lehrer gegeben hat, die dann halt auch Eltern Druck gemacht haben, weil sie nicht verstanden haben, warum die das Kind jetzt in die Schule bringen. Nicht alles ist immer nach außen sichtbar.
Im letzten Lockdown war es ja noch eher so, dass in ganz seltenen Ausnahmefällen war die Zielrichtung. Ja?
Das kann dazu, aber es hat ja, jetzt auch schon vereinzelt.
Und da Aufrufe. Meinen Sie, dass einige Direktoren da Druck ausgeübt
haben? Es hat auch jetzt schon Aufforderungen gegeben, nach dem, was wir vernommen haben, man soll durch die Kinder auch zu Hause, jetzt auch von Schulseite, nicht, ich meine jetzt nicht nur die offizielle Aufforderung, sondern auch von Schulseite. Also ja, das ist natürlich jetzt auch
kommt
mit dem,
auch
dass man so offen gelassen hat,
an.
Ist auch jetzt, sind die Botschaften, auch die von den Schulen kommen, sehr unterschiedlich. Und auch da gibt es viele Schulen, die warten jetzt im Moment noch ab, weil sie auch noch gar nicht so recht wissen. Die sind ja auch vor schwierige Situationen gestellt.
Ich möchte auf das Inhaltliche noch etwas eingehen, weil was wir festgestellt haben oder leider feststellen mussten, sind ja enorme Bildungslücken, die bei manchen Schülern eben aufgetreten sind, und zwar in verschiedensten Fächern. Also da hat man festgestellt, dass dieses Distance Learning eben nicht das leisten kann wie der Präsenzunterricht. Und jetzt hat man aber dennoch schon festgelegt, ja, in dieser Hybrid-Situation, wo wir uns jetzt befinden, wir verschieben die Schularbeiten. Also das machen eigentlich, glaube ich, die meisten Schulen so. Es ist auch unterschiedlich. Ja. Auch da gibt es keine einheitliche Richtlinie, ob man jetzt Schularbeiten und Tests macht. Aber das drängt sich ein bisschen die Frage auf, ist das schon die Kapitulation, weil man sagt, okay, mein Kind wird auf jeden Fall in den nächsten Monaten nicht so gut oder Wochen nicht so gut lernen können? Ist das ein Eingeständnis, dass es sozusagen das Distance Learning nicht funktioniert?
Ja, ich glaube, das ist wirklich ganz schwierig, das generell zu beantworten, weil es eben wirklich eine sehr, sehr große Bandbreite diesbezüglich gibt. Die gibt es zwischen Schulen, aber auch innerhalb der Schulen. Und deswegen kann man das eigentlich so generell nicht beantworten. Aber was jetzt Schularbeiten-Tests betrifft, also auch da sind wir gespannt, wie es jetzt wirklich in der Fläche sein wird. Also so, dass jetzt überall die Schularbeiten verschoben würden, ist nicht meine Wahrnehmung. Also unser Eindruck ist, dass speziell die Schularbeiten, die jetzt in dieser Woche stattfinden, an vielen Schulen auch stattfinden, auch nachvollziehbar. Die haben sich ja auf diese Schularbeit schon vorbereitet. Also das sind die Schularbeiten, die heute, morgen, übermorgen stattfinden. Also und die Schularbeiten jetzt so kurzfristig zu verschieben, löst ja auf vielen Ebenen auch wiederum Stress und auch Probleme aus. Also zum einen ist natürlich für die Schülerinnen und Schüler haben schon darauf gelernt und müssen dann in 4 Wochen vielleicht wieder drauf lernen. Und dann kommt ja dazu, es ist gar nicht so einfach, dann die Schularbeiten dort auch später, die müssen ja nachgeholt werden. Es ist ja anders als jetzt das letzte Jahr.
Und dann staut sich alles im Jänner.
Dann staut sich das, dann ist im Jänner purer Stress und zum Teil ist es ja sogar auch oft einmal organisatorisch schwierig, das überhaupt noch unterzubekommen, weil es ja Regeln gibt, wie viele Schularbeiten in einer Woche stattfinden dürfen. Dann ist es ja so, dass ein Lehrer auch nicht 4 Schularbeiten in 2 Tagen haben kann, weil der muss sie ja korrigieren, der muss sie innerhalb einer Woche zurückgeben. Also auch da gibt es Notwendigkeiten, die sieht man nicht immer so gleich als nicht Beteiligter in der Organisation. Aber das stellt jetzt Schuldirektoren, Administratorinnen durchaus vor nicht unbeträchtliche Probleme. Deswegen verstehe ich schon auch, dass da auch viele Schulen sagen, ja zumindest die in diesen nächsten Tagen, die sagen wir jetzt einmal noch nicht ab. Und dann, denke ich, werden halt wahrscheinlich auch die Schulen zum Teil einmal schauen, wie viele Schülerinnen und Schüler kommen jetzt eigentlich. Macht Sinn, die nächsten Schularbeiten zu verschieben, weil sowieso so viel weniger Schüler in der Schule sind? Oder führen wir sie nicht doch besser durch, um nicht dann den Stress danach zu vergrößern?
Dann hätte ich noch eine kurze Nachfrage zu den Matura-Jahrgängen. Da haben wir jetzt 2 Corona-Matura-Jahrgänge gehabt. Ist das so, dass die einen Nachteil haben, weil man sagt, naja, das war ohnehin eine Matura-Light? Oder ist es auf der anderen Seite so, dass manche Unternehmer sagen, na, wer sich da durchgewurschtelt hat und eine Matura zustande gebracht hat, hat schon viel geleistet? Was würden Sie da meinen?
Also natürlich, das mit dem Matura-Light haben wir auch schon oft gehört, aber da werde ich innerlich wirklich ärgerlich, alleine schon, wenn ich es höre, ganz, ganz offen gesagt. Weil die Schülerinnen und Schüler, die in den letzten beiden Jahrgängen Matura hatten, ich habe selber eine Tochter, die letztes Jahr maturiert habe, ich weiß, wovon ich spreche, die hatten es wirklich nicht einfach. Also die hatten monatelang Distance Learning, das, wie wir eben wissen, haben wir schon von Gesprächen gesprochen, in manchen Fächern gut funktioniert hat, in manchen Jahren auch durchaus nicht so gut. Ja, es gab auch Fächer, wo man ja gar nicht so viel mitbekommen hat von Stoffvermittlung und die haben trotzdem es geschafft, eine Matura zu schreiben. Also Sie merken vielleicht schon, ich werde da auch wirklich emotional.
Ja, Sie sind natürlich sozusagen unmittelbare Betroffenheit, ja, aber es gibt ja tatsächlich diese Bandbreite.
Weil ich wirklich hohen Respekt habe vor den Leuten, die das in diesen beiden Jahren geschafft haben. Und ich denke, das muss man auch für die nächste Matura berücksichtigen. Auch die haben zwar jetzt hoffentlich, werden die nicht mehr unmittelbar in einer Welle oder einer abflauenden Welle, so war es im letzten Jahr, schreiben müssen, aber haben trotzdem jetzt über Monate hinweg eigentlich Distance Learning gehabt mit unterschiedlichem Unterrichtserfolg. Und ich glaube, da muss man wirklich sagen, Hut ab vor allen, die in dieser Situation sich dieser Aufgabe stellen und das auch bestehen. Und ich glaube, da braucht es auch noch ein bisschen Entgegenkommen.
Hut ab, das glaube ich gilt in dieser Situation für die Schülerinnen und Schüler, für die Eltern, für die Lehrer. Also ich wünsche Ihnen alles Gute und vielen Dank für den Besuch im Studio.
Sehr gerne, danke schön für die Einladung.
Kaum geöffnet müssen sie alle wieder zusperren, die Nachtlokale und die Kulturveranstalter. Was das alles für die Szene bedeutet, das möchte ich jetzt mit Norbert Bleifer besprechen. Er ist der Treibhauschef hier in Innsbruck. Herzlich willkommen.
Grüß dich.
Und David Bried. Er ist der Geschäftsführer der PMK, ist auch ein Veranstaltungszentrum hier in Innsbruck und er sitzt auch im Vorstand von der Tiroler Kulturinitiative. Mhm. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Ja, Norbert Bleifer, ihr habt versucht zu feiern, das war das 40-Jahr-Jubiläum des Treibhauses, das hatte man dann auch noch bei der halben Auslastung gemacht. Sie haben sind sehr kreativ umgegangen mit der Corona-Krise, haben dann einiges in den Garten verlagert, mussten jetzt zum Schluss aufgrund von Interventionen der Bevölkerung ringsum in den Turm zurückkehren und jetzt ist wieder alles nichts. Wie genervt sind Sie denn schon?
Mann, wir haben trotzdem gut gefeiert, muss ich schon sagen. Wir haben vom 20. Mai bis gestern ein Konzert nach dem anderen durchgezogen, haben irrsinnig viele Leute fröhlich gemacht, auch in der Situation. Und man hat es eigentlich in den letzten 14 Tagen schon irgendwie gemerkt, dass irgendwo ein Knick da war. Ich meine, ich habe schon den ersten Lockdown im Ende September gehabt. Das war nicht die Bevölkerung, gell? Das waren
die Behörden.
Die Behörde eigentlich, die einfach geschlafen hat und die nächtliche Nachtruhe vom ganzen Tag ausgebreitet hat. Aber wir haben auch tatsächlich das alles für den Garten vorbereitet. Wir wollten auch unbedingt im Garten bleiben, weil das haben wir ja in die 3 Semester Virologie gelernt, dass es an der frischen Luft vernünftig ist und dass man da einfach auf der sicheren Seite ist. Und wir wollten einfach erst wieder zurück in den Turm, wenn alle Freiheiten wieder da sind. Aber auf der anderen Seite haben wir gesagt, wir können die 40 Jahre Turm nicht feiern, ohne nicht einmal in den Turm reinzugehen. Also von daher muss ich eigentlich im Innsbrucker Bürgermeister völlig dankbar sein, dass ich endlich noch einmal den Turm, die Atmosphäre darin erleben habe dürfen. Und das war wirklich wunderschön. Wir haben einfach im Turm drinnen Garten gespielt, haben die Lüftung gemacht, der Föhn ist bei uns immer gegangen. Haben gelüftet wie die und so weiter und so fort, haben Pflanzen eingestellt, haben Abstandshalter gehabt und es war sehr schön und sehr gut und es haben sich alle Leute, auch immunsupprimierte Leute, einfach auch wohlgefühlt da drinnen, haben keine Angst haben müssen und das war uns sehr, sehr, sehr wichtig. Also wir haben alles falsch gemacht.
Ihr habt eigentlich sehr viel, ich habe schon gesagt, Sie sind sehr kreativ mit der Krise umgegangen. Man hat wirklich alles Menschenmögliche gemacht, dass man veranstalten konnte. Und jetzt ist es eben so, dass wieder nichts geht. Hätten Sie sich erwartet, dass man aufgrund dessen, dass man alles unternimmt, dass man vielleicht einiges weiterhin ermöglicht?
Jetzt nimmer. Vor einem Monat, dort haben wir eigentlich, ihr seid irre. Wir sind ja pausenlos auch angeflogen worden von Leuten. Spinnt ihr? Wir haben im Sommer durchgehend die Impfzeugnisse geprüft. Wir haben,
Spinnt ihr, weil ihr so viel kontrolliert habt?
Ich hab das einfach, das ist uns einfach wichtig, dass man wirklich damit umgeht, dass man Abstände einhält. Das haben wir ja gelernt. Das weiß man schon seit der Best, nicht? Dass er Abstand haltet und Hände waschen. Abstand halten und Hände waschen, und das haben wir ja nie mehr gehört. Denn ich weiß nicht, wer den Babyelefanten erschossen hat.
Vielleicht reinkarniert er wieder, man weiß
es
nicht.
Das ist das typisch genau. Österreichische, habe ich das irgendwie das Gefühl, wir brauchen eigentlich immer irgendeinen Chef, der uns sagt, tu das. Und selber nachdenken tut man nicht. Und ich will mir jetzt nicht sonderlich loben, aber für uns war die Situation mit dem scheiß Virus umzugehen, wir haben einfach auch was gelernt dabei und haben es immer wieder neu erfunden. Das war schon letztes Jahr beim Open Air Kino so, wo wir es einfach völlig neu erfunden haben und jetzt auch noch einmal. Und wir in Österreich brauchen wir eigentlich immer irgendeinen Chef, der uns sagt, haltet Abstand, selber denkt, tut man nicht. Ich habe viele schwedische Freunde, gell? Musiker, die zu uns herkommen, dort ist das nicht so. Da denkt jeder selber.
Jetzt, wenn man vielleicht den David Bried in die Diskussion reinholen. Also der Norbert Bleifer hat gesagt, man hat sich permanent neu erfunden. Und er hat aber jetzt die Einsicht, dass es quasi notwendig ist, dass man nichts mehr machen kann. Wie geht's denn euch in der Veranstalterszene und auch in der Nachtclub-Szene?
Grundsätzlich relativ ähnlich. Also bei uns war es ja auch so, dass wir in der PMK, das ist ja eben ein Kulturzentrum, wo wir einen Schwerpunkt eigentlich auf Live-Musik haben. Performance ist viel eben auch auf Nacht, abends, in der Nacht. Wir haben uns auch im Laufe der Pandemie immer wieder neue Formate überlegt. Es hat irgendwie Ausstellungsbetrieb gegeben, es hat Projektionen gegeben, es hat Schaufensterkonzerte gegeben, wo Menschen nur draußen auf der Straße sind. Wir haben uns als Verein, als die 40 Vereine, die wir zusammen sind, immer versucht, irgendwie, wie gehen wir mit der Situation um, aber immer nur in dem Rahmen, wo wir und auch die Besucher sich wohlfühlen können. Also wir sehen das auch genauso wie der Norbert. Also es hat bis zu einer kurzen Zeit, hat so ganz gut funktioniert. Wir waren auch eben einer der Läden, die gescannt haben beim Eingang, wo die Leute, man muss das sein und nervig und so. Und gesagt, ja, wenn wir es machen, dann machen wir es so, dass wir wirklich mit gutem Gewissen das auch irgendwie verantworten können. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, es geht einfach nicht mehr. Da wollen wir auch nicht mehr. Also es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, hey, wir haben jetzt irgendwie mitgeholfen, wir wollen jetzt mit aller Gewalt weitermachen. Jetzt hat es einfach gerade keinen Sinn mehr. Und das ist einfach so.
Wie schaut es denn aus mit der Unterstützung? Gibt es Hilfen für eure Szene? Sind sie gut bis dato durch die Lockdowns und durch die Pandemie gekommen? Oder sagen Sie, wir sind eigentlich diejenigen, die leer ausgegangen sind oder zu wenig berücksichtigt wurden?
Eben neben meiner Tätigkeit in der PMK bin ich im Vorstand von der IG Kultur Österreich. Also wir vertreten über 800 Initiativen in ganz Österreich und ich bin im Vorstand der TKI. Das heißt, ich habe die Szene in Tirol und bundesweit schon halbwegs im Blick. Es ist eben so, wie man sieht, Veranstaltungen, Kulturveranstaltungen, es sind die ersten, die gleich wieder zumachen auf jeden Fall. Werden auch die letzten sein, die wieder halbwegs aufmachen können oder irgendwann unter halbwegs vernünftigen Umständen aufmachen können. Das heißt, dass die ganzen Hilfen also weitergetragen werden, ist jetzt momentan auf jeden Fall essentiell. Es hat Hilfen gegeben, zum Glück. Also der Schaden ist natürlich eingetreten bei vielen, aber bis jetzt ist es so, dass zum Glück noch nicht so viele zumachen haben müssen. Und so muss es jetzt auch weitergehen.
Norbert Bleifer, Sie haben schon gesagt, die Österreicher brauchen sozusagen jemanden, an dem sie sich orientieren können. Jetzt sind am Wochenende die 40.000 Leute auf die Straße gegangen und haben demonstriert. Und auch in der Kulturszene hat es ja durchaus unterschiedliche Annäherungen gegeben. Es war auf der einen Seite, würde ich mal sagen, Nina Poll und Co., die sich da sehr weit hinausgelehnt haben und auch dafür stark kritisiert wurden. Und auf der anderen Seite hat man eben ganz gut mitgearbeitet. Würden Sie meinen, dass die Kultur zu leise war, was die Maßnahmen der Politik angeht? Ich meine, Sie persönlich haben ja ohnehin immer Newsletter geschrieben, aber im Allgemeinen sind die Kulturschaffenden zu leise mit ihrer Kritik gewesen?
Das glaube ich nicht. Wir haben uns schon aufgeregt. Am Anfang, ich kann nur erinnern an das wunderbare Video von Stermann Grissemann mit der Luna Check, 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 Check und so.
Also, was auch fast zu ihrem Rücktritt dann beigetragen hat, würde ich meinen, ja.
Und wenn nachher noch der Lukas Resetaritz auch noch seine Sache dazugegeben hat, nachher, es hat auch was verändert und so. Und jetzt nur weil irgendwelche Hilfe, das finde ich, ja, ich weiß nicht, ob ich das aushören darf oder soll, dass dadurch, dass es Hilfsgelder gegeben hat, dass man die Szene erhalten wollte, dass man deswegen brav waren, das finde ich eine fiese Unterstellung.
Nein, die wollte ich auch nicht machen.
Aber also die kriegen wir.
Aber natürlich ist das vorhanden, das stimmt.
Ich bin jetzt plötzlich Vertreter der Pharmaindustrie, weil ich vom Drosten ein Bild fotografiert habe, wo einfach nichts anderes wie die Tagesration an Spritzen, die man am Tag in der Intensivstation kriegt, gepostet habe, seitdem ich mir Vertreter der Pharmaindustrie oder bin der verlängerte Arm von der Nazi-Diktatur, weil ich Ausweise kontrolliere und weil ich mich einfach an die Gesetze halten muss, dass ich keinen Ungeimpften und nicht Getesteten ins Treibhaus lassen darf. Und jetzt plötzlich, und für mich war das schon ein leichter Knick, auch im Nachdenken, weil wir plötzlich nur mehr Geimpfte rein dürfen haben, weil ich habe kein so ein Menschenbild, Geimpfte und Nicht-Geimpfte oder Schwarz oder Weiß. Sondern ich kenne ziemlich affige Nicht-Geimpfte, und ich kenne ein paar sehr liebenswürdige, solidarische Nicht-Geimpfte, die jeden zweiten Tag PCR testen gehen und so weiter und so fort. Also es ist nicht so einfach. Für mich war das irgendwie ein kleiner Knick im Nachdenken. Wie kann man damit umgehen? Weil man einfach auch den eigenartigen Hass, der sich mittlerweile aufbaut, den hat man ja gespürt. Was ich einfach ganz schlimm finde, ist, und das ist meine Hauptkritik, dass die Kommunikation, die politische Kommunikation über die Impfung, das war ja nie ein Fest. Das war ja nie liebenswürdig. Das war ja immer, am ersten Tag haben sie schon geredet, es wird keinen Impfzwang geben. Das ist ja keine positive Werbung für die Impfung. Mhm. Das ist ja dort schon, vielleicht gibt es einen Zwang. Also diese Vorsichtsgeschichte, die war schon sehr schräg.
Aber dass die politische Kommunikation, das ist ja jetzt fast schon Common Sense, dass die jetzt sehr stark kritisiert hat, das war ja auch nicht immer so. Auch auf Seiten der Medien ist da durchaus nicht immer so kritisch mit der Regierung umgegangen worden. Aber wenn Sie das so berichten, dass die Leute sich auch bei Ihnen beschweren, dass man sozusagen zu brav gewesen wäre, diese Polarisierung der Bevölkerung, die nehmen Sie also absolut wahr?
Ja, sicher.
Ja. Und In der Jugendszene, das würde mich interessieren, weil es war ja auch lange Zeit so, dass die Jugendlichen und junge Menschen, die waren letztes Jahr die Sündenböcke, jetzt sind es die Ungeimpften, aber die waren auch sehr stark im Fokus der Kritik. Man hat ihnen vorgeworfen, zu wenig Rücksicht zu nehmen und die Infektion weiterzutragen. Jetzt ist man ein bisschen der Meinung, dass man die Jugendlichen vielleicht zu Unrecht verunglimpft hat, aber man als junger Mensch braucht man auch ein bisschen eine Veranstaltung und man braucht das Nachtleben. Was macht denn das mit der Jugendszene? Was macht dann mit der Jugendkultur?
Ich glaube, es ist immer ganz schwierig, irgendwie die Menschen generell als das Ganze anzusprechen, die jungen Menschen oder die Nachtschwärmerinnen oder ich glaube, wir bewegen uns alle recht frei und gern an Orten, die wir mögen. Vor allem öffentlicher Raum heißt ja öffentlicher Raum, weil er uns allen gehört. Und klar, also natürlich haben junge Menschen, die vielleicht monatelang ihre Freunde, Freundinnen nicht treffen haben können, vielleicht auch in der Schule, das Bedürfnis, sich zu treffen. Wenn sie es drinnen nicht machen können, dann haben sie sich natürlich vermehrt im öffentlichen Raum getroffen, weil es ja klar ist, eben draußen ist es sicherer als drinnen. Und dann war wieder die Überforderung, wie geht man mit dem um? So viele junge Menschen im öffentlichen Raum, die breiten sich da aus, alle spielen auf einmal überfordert. Keine Ahnung. Also wir haben versucht, unseren positiven Teil dazu beizutragen im Rahmen eines Festivals, das frei zugänglich war im öffentlichen Raum. Da waren alle Menschen willkommen. Das war super. Wir waren 15.000 Leute, haben wir da im Stadtraum Innsbruck einfach zusammenbringen können unter den gesetzlichen Auflagen, dass es sicher war. Und das ist eher mein Ansatz. Also weil jetzt einzelne Kulturschaffende oder Schauspielerinnen gewisse Maßnahmen nicht nachvollziehen können, das interessiert mich relativ wenig. Also wir versuchen konstruktiv damit umzugehen im Rahmen der so sicher wie möglich.
Und diese Polarisierung, die der Norbert Bleifer angesprochen hat, gibt es das auch bei den jungen Menschen, dass die so...
Die jungen Menschen sind genauso Teil der Gesellschaft wie wir alle. Also und man sieht ja, wie die Stimmung ist. Also ich glaube, du hast vorher mal kurz angesprochen. Also ich finde, man kann es mittlerweile schon so ein, zwei Wochen fast schon riechen in der Luft, so wie die Stimmung so in der Allgemeinheit ist, oder? Man merkt dann, jetzt geht's dann langsam nimmer. Also bevor irgendwelche Verordnungen kommen, war es mir schon so, das kennen wir recht, jetzt ist gleich mal wieder der Ofen aus. Und man merkt ja auch, wie die Menschen miteinander umgehen.
Und je öfter die Politiker sagen, es gibt keinen Lockdown, umso früher kommt er, es gibt keine Impfpflicht, umso früher kommt sie. Wobei im Moment schon überlegt, ich kann der Impfpflicht schon auch was abgewinnen, weil auf der anderen Seite verstehe ich es ja wirklich nicht, wieso man sich... Und so haben sie das auch kommuniziert, das wollte ich eben vorher sagen. Meine Oma, wo die Kinderlähmungsimpfung plötzlich publik geworden ist, die haben ein Fest gefeiert im Dorf. Das war ein bisschen Südtirol. Das war eine Fete, die hat in die Schule aufgerissen und die Kirchenglocken haben einen Tag. Aber wenn man dieses entsetzliche Spektakel, das da kurz und anschober, in dem Hinterzimmer von einer Klinik, wo sie die zwei alten Leiteln niedergimpft haben, das war kein Fest. Und so, das hätte auf dem Heldenplatz mit dem Wiener Orchester und
Ihr
mit
Zugang die, ist immer, man muss es mit Freude
vermitteln. Und so, und ja. die Impfung war immer ein bisschen mit Angst verbunden. Impfzwang, und so, und die Nebenwirkungen. Weißt du, was die, jetzt sage ich schon wieder du.
Das macht nichts.
Wissen Sie, was die Langzeitwirkung der Pockenimpfung ist? Dass es sie nicht mehr gibt.
Ja, das wünsche ich uns allen, dass es irgendwann das Covid oder Coronavirus nicht mehr geben wird und das Covid nicht mehr vorkommt. Aber ich würde trotzdem noch was, auch wenn wir alle drei schon Hobby-Virologen offensichtlich sind, würde ich doch noch gerne fragen wollen, wie es in den nächsten Wochen bei Ihnen weitergeht.
Jetzt haben wir ja mal 3 Wochen Zwangsurlaub. Ist auch fein. Wir haben jetzt 160 Veranstaltungen in Serie durchgeführt. Man wird auch davon ein bisschen müde, obwohl man noch trunken ist, davon ja weiterzumachen. Wir haben gestern Abend ein wunderschönes Nachtkonzert gemacht, ganz illegal. Man hat die Polizei ist auch verlassen, weil sie ist nicht gekommen. Wir haben den Otto Lechner abgebrochen und haben uns dafür viel Kraft geholt für die nächsten 3-4 Wochen. Wobei ich ja nicht glaube, dass wir am 12. Dezember wieder aufsperren. Das haben wir uns letztes Jahr auch versprochen. 10 Tage hat es geheißen, der Lockdown, der sanfte war das. Und noch hat er 7 Monate gedauert.
Ja, man kommt ein bisschen durcheinander mit den Begrifflichkeiten. Wovon gehen denn Sie aus, dass es wirklich vorbei sein wird in 3 Wochen?
Nein, das glaube ich nicht. Also gerade Veranstaltungen und Nachtgastro und diese Dinge, glaube ich nicht, dass die jetzt in so einem Bälde wieder stattfinden werden. Und auch das Thema, also es ist ja nicht so, dass wir jetzt viel weniger Arbeit hätten. Also gerade so im Bereich der Kulturinitiativen wird Kurzarbeit jetzt wieder zu Langarbeit. Wir werden jetzt wieder die ganzen Verhandlungen nachgehen müssen. Eben, dass die Unterstützungen weitergehen, dass die Leute einfach irgendwie wissen, wie haben wir ungefähr einen Planungshorizont. Das war ja jetzt wieder sehr kurzfristig. Das ist ja, glaube ich, auch eines von den großen Problemen in dem ganzen Kulturbereich und so, wie wir geredet haben. Man sieht ja schon, wo es hingeht und dann wird einem gesagt, ja, na, so wird es nicht sein. Und dann ist es 2 Tage später so. Das ist, finde ich, schon immer eine Art von Respektlosigkeit, wie man Menschen im Kulturbetrieb begegnet. Wenn man sich auf irgendwas halbwegs normal einstellen könnte, dann kann man dementsprechend handeln. So ist es halt einfach auch nicht da. Und ich glaube jetzt auch nicht wirklich, dass jetzt da vor Silvester oder manchmal in diesen Weihnachten, Silvester, in diesen Eckfeiertagen auch gar nicht mehr festhalten. Es wird dann wieder gehen, wenn es halbwegs sinnvoll ist. Davor will ja keiner was machen.
Das müssen wir mal alle Musiker benachrichtigen, dass sie nicht herfahren müssen. Wir müssen Flüge stornieren, müssen Hotels Bescheid sagen. Wobei das Hotel hat ja uns schon Bescheid gesagt,
dass sie alle
Musiker ausgeschmissen haben. Wir haben in Treibers haben wir schon ein Programm für den Jänner. Februar haben wir schon das Plakat gemacht. Mit dem fallenden Karl drauf, auch mit seinem Spruch, hoffentlich wird es nicht so schlimm, wie es schon ist. Und wir machen nur Sachen zum Lachen. Jänner, Februar, März, lachen wir, ob wir dürfen oder nicht. Es kommen Kabarettisten, der Hader spielt im Kongress das neue Programm, der Manuel Rubeck kommt, ein Haufen Filme, die lustigsten Komödien.
Wie macht's denn dann das?
Ja, wir machen's irgendwo und das streamen damals nicht. Nein, wir hoffen drauf, weil man darf die Hoffnung einfach nicht aufgeben. Okay. Man muss einfach weiter tun und also der heilige Sisyphus ist unser Patron und so. Und man muss sich den heiligen Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellen, der immer wieder das Aue rollt, den Felsen und er fliegt wieder ein und das taugt ihm, dass er wieder ein muss. Darf, will.
Norbert Bleifer, unerschütterlich sozusagen. Ich wünsche uns allen, dass es möglichst bald wieder möglich ist, gute Unterhaltung zu konsumieren und das möglichst unter Menschen. Vielen Dank fürs Kommen und für die Zeit.
Danke für die Einladung.
Ihnen herzlichen Dank fürs Zusehen. Sie können Tirol Live wie immer auf tt.com nachsehen und via Podcast nachhören. Ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.
Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.